Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Eine Frage steht heute im Mittelpunkt. Hat man die richtigen Schlüsse gezogen? Das meint den Deutschen Fußballbund, der nach dem 0:6 in Spanien vor 2 Wochen jetzt analysiert und zum Schluss kommt, es kann so weitergehen. Aber geht das wirklich? Fragen an den DFB-Kenner Michael Horeni. Hat man die richtigen Schlüsse gezogen? Das meint auch den Deutschen Olympischen Sportbund. Heute digitale Mitgliederversammlung und Bestandsaufnahme im Corona-Jahr. Unser Schwerpunkt in ungefähr 10 Minuten. Dann noch ein Gespräch mit dem Sportwissenschaftler Lutz Thieme zur Frage, hat man die richtigen Schlüsse gezogen? Wintersport, Fußball-Bundesliga, Handball-EM und vieles mehr gibt's natürlich auch, bis wir dann um 20 Uhr hier den Schlussstrich ziehen. 39 Minuten sind gespielt im Topspiel der Fußball-Bundesliga zwischen Bayern München und RB Leipzig. Aktueller Spielstand 2:2. Nkunku brachte Leipzig nach 19 Minuten in Führung. Musiala und Müller drehten das Ganze für die Bayern und postwendend zum 2:1 das 2:2 durch Kluivert. Das ist jetzt der aktuelle Spielstand. Wir schauen erst einmal auf die Nachmittagsergebnisse und da verliert Borussia Dortmund weiter an Boden. Nach der Niederlage vergangene Woche gegen Köln wollte der BVB eigentlich in die Erfolgsspur zurück. Das gelang aber beim 1:1 in Frankfurt nur bedingt. Philipp Hofmeister.
Wieder mal wachte Borussia Dortmund etwas spät auf. Wieder mal spielte der BVB in Frankfurt eine schwache erste Hälfte, verdiente sich aber dennoch mit der Leistungssteigerung nach der Pause dieses Unentschieden. Giovanni Reyna jagte den Ball nach knapp 1 Stunde sehenswert in den Winkel und egalisierte damit die frühe Frankfurter Führung, die Daichi Kamada ebenso sehenswert erzielt hatte. Nach der Einwechslung des 16-jährigen Youssoufa Moukoko spielte die Borussia besser und gefährlicher, riskierte aber am Ende zu wenig, um zu gewinnen. Eine echte Ansage in Richtung Tabellenspitze war dieses Dortmund 1:1 bei den Remis-Königen aus Frankfurt aber nicht.
7-mal schon haben die Frankfurter unentschieden gespielt. 6 Remis auf dem Konto hat seit heute der immer noch ungeschlagene VfL Wolfsburg. Das 2:2 in Köln fasst Holger Dahl zusammen.
Am Ende wirkten beide Mannschaften nicht unzufrieden. Wolfsburg bleibt in dieser Saison unbesiegt und Köln oberhalb der Abstiegsplätze. Der 18-jährige Thielmann hatte Köln nach 18 Minuten mit seinem Tordebüt in Führung gebracht. Arnold glich 10 Minuten später für Wolfsburg aus. Kurz vor der Pause Duda mit dem Kölner 2:1. Kurz nach dem Wechsel köpfte Weghorst das 2:2. Insgesamt ging das Unentschieden in einem ausgeglichenen Spiel in Ordnung.
Dieses Fazit passt auch zum 3. Unentschieden des Nachmittags. Ebenfalls 2:2 endet die Partie Freiburg gegen Mönchengladbach. Philipp Sommer über das Sandwich-Spiel der Gladbacher zwischen Mailand und Madrid beim Angstgegner in Freiburg.
Borussia Mönchengladbach kann in Freiburg einfach nicht gewinnen. Der letzte Sieg der Gladbacher im Breisgau ist 18 Jahre her und auch heute keine Chance auf einen Dreier. Freiburg mit doppelt so viel Torschüssen, aber der erste Treffer für Gladbach nach 23 Minuten. Breel Embolo mit dem 1:0, danach Freiburg spielbestimmend. Lienhardt mit dem Ausgleich nach 32 Minuten nach Fallrückziehervorlage von Santa Maria. Nach dem Wechsel das 2:1 nach einem Foulelfmeter durch Vincenzo Grifo für Freiburg, das 2:2 aber schon 1 Minute später. Alassane Plea traf mit dem Kunstschuss in den Winkel zum Endstand.
Einen Heimsieg aber können die Statistiker heute bei den ganzen Unentschieden doch noch vermerken. Im Kellerduell landete den Aufsteiger Arminia Bielefeld gegen den vorletzten Mainz 05. Stefan Kausen erzählt, wie es dazu gekommen ist.
Trainer Uwe Neuhaus packte wieder die alte Arminia aus. Griffig, grellig, offensiv, viel stärker als zuletzt. Und so gab es den ersten Dreier nach 7 Niederlagen in Folge. Und dieses 2:1 gegen die Mainzer war verdient. Und die beiden Tore fielen schon in der ersten Halbzeit durch Prietels abgefälschten Distanzschuss und durch eine tolle Einzelaktion von Ritsu Doan, der Japaner. Erst mit einem Solo, dann mit einem Schuss aus 17 Metern. Der war der beste Mann auf dem Platz. Und das Mainzer 1:2 durch Stöger konnten die Bielefelder dann verschmerzen. Verdienter Sieg, endlich.
Das Fußballthema in dieser Woche war aber die Analyse beim Deutschen Fußballbund zur Situation der Nationalmannschaft nach dem 0:6 in Spanien vor 2 Wochen. Montag erst das Bekenntnis zum Bundestrainer, zu Joachim Löw. Gestern dann noch einmal die ausführliche Analyse von Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff.
Deswegen mache ich meinen Frieden damit, dass in 2020 wir in Anführungsstrichen nur das Ergebnis erreicht haben, die Entwicklung sicherlich nicht so vorangetrieben haben, wie wir sie wollten. Aber wenn wir das auch in den gesamten Kontext sehen, ist das ein tolles Ergebnis, was der Bundestrainer unter diesen Herausforderungen und Schwierigkeiten auch erreicht hat.
Und darüber kann ich sprechen mit Michael Horeni von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der den DFB schon lange intensiv begleitet. Herr Horeni, hätten Sie dieses Fazit von Oliver Bierhoff erwartet?
Der Bundestrainer hat Großartiges geleistet, aber das liegt nun schon einige Jahre zurück. wie man nach diesem Jahr von der großartigen Leistung der Mannschaft bzw. des Bundestrainers sprechen kann, ist mir ehrlich gesagt rätselhaft. Ich finde, wer sich das Ziel setzt, zurück in die Weltspitze zu kommen, da sollten wir ja eigentlich laut Plan nach der Weltmeisterschaft 2018 in diesem Sommer schon sein. Durch die Verschiebung der Europameisterschaft wird ja das Turnier erst im nächsten Jahr stattfinden. Tatsache ist, dass seit der WM 2018 9 Spiele gegen Top-Gegner es zu einem einzigen Sieg gereicht hat. Und das 0-6 gegen Spanien sollte eigentlich ein Spiel werden, in dem die Mannschaft zeigt, wo sie steht. Und nach einem 0-6 und dieser Bilanz gegen die Top-Mannschaften kann ich nicht von einem herausragenden und tollen Jahr des Bundestrainers sprechen.
Auf einer dieser PowerPoint-Folien, die da gezeigt wurden, stand ja auch, es sei die Fortführung der Entwicklung. Da stand auch, die Nations League sei gehalten worden. Oliver Bierhoff hat auch gesagt, die Wertschätzung in der Fußballfamilie sei noch einmal verstärkt worden. Redet man sich das beim DFB ein bisschen schön, wie das gerade um die Nationalmannschaft aussteht?
Also wir hatten am vergangenen Montag in der FAZ eine Umfrage, die gezeigt hat, die regelmäßig unter 5.300 Fußballfans gemacht worden ist, von der Firma SLC Management, Unternehmensberatung. Seit 2015 konnte man sehr genau sehen, wie das Interesse, die Identifikation gegenüber der Nationalmannschaft immer weiter gesunken ist und in diesem Jahr von dem niedrigen Wert im November 2020 nochmal massiv gesunken ist. Also woher Oliver Bierhoff seine Daten nimmt und wer da befragt worden ist, das ist uns ja verschlossen geblieben, diese Information. Die Daten, die wir vorliegen haben, die überprüfbar sind, die zeigen in eine andere Richtung.
Das nächste Länderspiel ist ja erst im März. Ist das jetzt eigentlich Fluch oder Segen, dass es noch so lange dauert, bis es dann wieder gegen den Ball geht? Also hat man es dann vielleicht bis dahin vergessen oder wird der Druck immer größer?
Ich glaube nicht, dass das vergessen wird. Ich denke auch, selbst wenn die Spiele im März etwas besser werden, was man nach einem 0-6 davon ausgehen kann, dass die besser werden, zumindest vom Ergebnis her. Die große Schwierigkeit ist für eine Mannschaft, die sich noch nicht wirklich gefunden hat, die auch von Unsicherheiten mitunter in ihrem Spiel geprägt ist. Sie müssen den ganzen Ballast tragen. Sie müssen den Ballast der Trainerdiskussion tragen. Sie müssen aber auch den Ballast tragen, der im Verband entstanden ist, der bei wichtigen Fragen handlungsunfähig geworden ist. Sie müssen alles rausreißen, müssen die Versäumnisse auf dem Platz versuchen, vergessen zu machen, die andere zu verantworten haben. Es ist eine schwierige Situation für die Mannschaft, von der ich aber glaube, dass eigentlich die Spieler, die wir zur Verfügung haben und auch diejenigen, die eben auch vom Bundestrainer bisher noch nicht genommen worden sind, im Kern die Qualität haben, tatsächlich das Halbfinale, was das Ziel ist von Bundestrainer und vom DFB, tatsächlich zu erreichen. Ich fürchte nur, dass die Voraussetzungen dafür im Moment nicht mehr gegeben sind.
Klar, als alles steht und fällt mit dem Erfolg, dann sieht auch manches im Verband direkt ein bisschen rosiger oder ganz im Gegenteil noch dunkler aus. Jetzt wollen sich der Bundestrainer und auch der DFB-Präsident vor Weihnachten selber auch noch äußern. Kann man da überhaupt noch wieder Vertrauen aufbauen?
Man wird mal hören, was der Bundestrainer zu sagen hat, man muss hören, was der Präsident zu sagen hat. Es ist Spekulation, das zu sagen, ob man von Joachim Löw was Mitreißendes und Überzeugendes zu hören bekommt. Und was man in dem Moment zu hören bekommt, wird auch jeder für sich dann auch abgleichen mit den Erfahrungen der vergangenen 2,5 Jahre, die ja den Aufbruch eigentlich schon und den Neuaufbau markieren sollten. Von daher sind das eine nur Worte und das andere sind bisher die Ergebnisse, die man gesehen hat, die Oliver Bierhoff am Freitag sehr, sehr positiv dargestellt hat, aber aus meiner Sicht eben eindeutig zu einseitig. Also das Ergebnis ist weit gemischter und in der Spitze sogar fragwürdig, ob man schon so weit ist, wie man meint zu sein. Tatsache ist allerdings auch, dass diese Diskussion jetzt schon seit 2 Wochen läuft, über 2 Wochen seit dem 0-6 und seitdem der Bundestrainer und auch der Präsident sich zu dieser Thematik öffentlich noch gar nicht geäußert haben, der Präsident in Erklärungen, aber noch nicht gegenüber der Öffentlichkeit. Dass das passiert, ist längst überfällig und in einem Verein undenkbar, dass man die Dinge so lange so laufen lässt. Und ob das dann noch reicht, nach 3 oder 4 Wochen Verspätung sich dann nochmal zu äußern, auch daran habe ich meine Zweifel.
Der DFB schlittert ja auch als Verband quasi von Skandal zu Skandal, eigentlich angefangen mit der Sommermärchenaffäre vor einigen Jahren. Fritz Keller ist ja seit einem Jahr Präsident und auch jetzt gibt es schon wieder Berichte über eine heillos zerstrittene Führungsriege. Sie haben es gerade auch schon angedeutet und Ihre Analyse in der FAZ heute unter Geiern genannt. Wird der DFB da zerpflückt?
Mein Eindruck ist, er zerpflückt sich selbst seit einigen Jahren. Und ich denke schon, dass der Anfang dieser schlechten Entwicklung mit der Aufdeckung der ungeklärten Zahlung des Sommermärchens im Jahr 2015 zusammenhängt. Seitdem hat es unheimlich viele Personalentscheidungen, Wechsel an der Spitze gegeben und jede Gruppe hat versucht, ihre Interessen durchzubringen. Und im Moment ist es so, dass aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, dass in der Spitze des Verbandes keine Einigkeit mehr zu erzielen ist, weil jeder sehr eifersüchtig auf seinen eigenen Bereich schaut, den man auch noch abgegrenzt hat gegenüber den anderen. Man hat die Richtlinienkompetenz des Präsidenten abgeschafft, nachdem Reinhard Grindel gescheitert ist, der von den Amateurvertretern ins Amt gedrückt worden ist, weil die Chance in dem Moment da war, als Wolfgang Niersbach zurücktreten musste, der bei der Aufklärung des sogenannten Sommermärchen-Skandals viele Fehler gemacht hat. In jedem dieser schwierigen Phasen hat jede Gruppe Einzelner versucht, daraus einen Vorteil zu ziehen. Und das, was man sich erhofft hat oder was angekündigt worden ist mit der Wahl von Fritz Keller und einer Strukturveränderung innerhalb der DFB-Spitze, sich selbst von innen her zu reformieren und ein besseres Bild abzugeben, dieses Vorhaben ist aus meiner Sicht bisher gescheitert.
Herr Orini, ein Satz ist mir hängen geblieben aus Ihrer Analyse ganz besonders. Sie schreiben, das Ergebnis des Krisenmanagements sei ein geschwächter Präsident und ein geschwächter Bundestrainer. Zitat, auch das muss man erst einmal hinkriegen. Was läuft denn da eigentlich überhaupt noch richtig beim DFB zurzeit?
In den letzten Wochen kann ich Ihnen darauf keine überzeugende Antwort geben, was dort richtig läuft. Ich kann sagen, dass in dieser Krise, in der aktuellen, das ist ja auch eine Krise, die der DFB auch selbst mitproduziert hat, diese ganzen Fragen, ob der Bundestrainer noch zu halten ist, ob man an ihm Zweifel hat, das ist alles entstanden durch Mitteilungen des DFB. Der DFB hat diese Trainerdiskussion befeuert, indem er unklar kommuniziert hat und hat dann jetzt nach 2 Wochen versucht, das Thema wieder einzufangen und hat dabei eben einen Bundestrainer geschwächt zurückgelassen, von dem man nun den Eindruck haben muss, dass der Präsident nicht mehr richtig hinter ihm steht. Und innerhalb dieser Diskussion durch die durchgestochenen Informationen an die Medien hat man nun auch den Eindruck, dass der DFB-Präsident in dieser Sache den Überblick verloren hat. Also das sind 2 Entwicklungen, die der DFB alleine zu verantworten hat.
Sagt Michael Orini von der Frankfurter Allgemeinen. Wir haben kurz vor der Sendung miteinander gesprochen. Hier in Sport am Samstag geht's jetzt weiter mit Wintersport. Vom Winde verweht wurde heute Markus Eisenbichler beim Springen in Nischni Tagil. Der Weltcup-Gesamtführende lag nach dem ersten Durchgang deutlich vorne, erwischte dann ganz schwierigen Wind und wurde 28. Bester Deutscher beim Sieg des Norwegers Halvor Egner Granerud Pius Paschke auf Rang 5. Markus Eisenbichler ist dennoch einer der Top-Favoriten für die Vierschanzentournee, das Wintersport-Highlight um den Jahreswechsel. Aber auch hier in diesem Jahr keine Fans in den Stadien. Tobias Krone hat sich in den beiden deutschen Austragungsorten Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen deshalb einmal umgehört und beginnt mit einem Lokalmatadoren.
Natürlich ist das ein bisschen ein merkwürdiges Gefühl.
Der Skispringer Karl Geiger fliegt gerne unter Beobachtung. Doch das ist schwierig in der Pandemie. Schon bei der deutschen Meisterschaft Ende Oktober mussten die deutschen Adler auf Publikum verzichten.
Also heute war einfach gar kein Mensch da. Da waren ein paar Ordner, ein paar Securities. Auch der Trainer-Betreuerstab musste schon ein bisschen reduziert werden. Das ist schon ein bisschen eine kuriose Situation.
Karl Geiger ist Oberstdorfer und hätte beim Auftakt der Vierschanzentournee einen Heimvorteil. Normalerweise mit 25.000 Fans am Fuß der Schattenbergschanze fliegt es sich einfach besser. Doch daraus wird nichts. Die Vierschanzentournee findet ohne ZuschauerInnen statt. Dabei hatte man in Oberstdorf noch lange darauf gesetzt, immerhin ein bisschen Publikum zuzulassen. Da Oberstdorf in diesem Winter auch noch die Weltmeisterschaft ausrichtet, rüstete man dort das Stadion mit 2.500 Sitzplätzen aus, mit genügend Abstand. Diese 2.500 Karten seien dann auch innerhalb einer Stunde ausverkauft gewesen. Doch auch daraus wird jetzt nichts. Die Bestimmungen lassen es nicht zu. Zwar zahlt den finanziellen Ausfall eine Versicherung, aber still wird es trotzdem zugehen. Peter Kreuer, Vorsitzender des Skiclubs Oberstdorf.
Es ist natürlich ewig schade für die Stimmung im Stadion. Es ist schon toll, wenn da 25.000 Leute jubeln und die Athleten anfeuern.
Auch Bayerns Wirtschafts- und Tourismusminister Hubert Aiwanger bedauert, dass die Skispringer auf ihre Fans vor Ort verzichten müssen. Aber
wir wollen da jetzt keine falschen Signale setzen. Der Normalbürger sagt, ich darf nicht mal Skifahren. Und wenn man an anderer Stelle hier mit Zuschauern und tausenden Leuten das zuließe, würde nicht für Akzeptanz sorgen. Also wir müssen jetzt damit leben, dass es dieses Mal ohne Zuschauer abläuft.
Doch macht so eine Vierschanzentournee in aller Stille überhaupt Sinn? Klar, finden alle Beteiligten, denn im Fernsehen werden die Sprünge ja zu sehen sein.
Es ist eine gigantische mediale Wirkung. Es sind tolle Aufnahmen, wo um die ganze Welt gehen und es ist ein großes Ereignis.
Daniel Schimmer ist Hotelier in Garmisch-Partenkirchen und ist sich sicher, der Werbeeffekt bei Millionen Menschen am Fernsehen bleibt auch in diesem Jahr. Auch hier beim Neujahrspringen bleibt das Stadion leer. Das sei zwar traurig, aber bei weitem nicht alles, was den Gastronomen plage.
Ich möchte mich gar nicht groß dazu äußern, ob das richtig oder falsch ist. Wir sind von einer viel größeren Geschichte momentan betroffen. betroffen, dass überhaupt kein Wintersport aktiv momentan betrieben werden kann, beziehungsweise dass unsere Hotellerie eine Branche, die nicht mitverantwortlich ist für das Infektionsgeschehen, dass sie total gestraft ist und dass bei uns alles geschlossen ist. Ich glaube, das steht definitiv im Vordergrund.
Unter normalen Bedingungen wäre hier jetzt schon Saison.
Ich schaue jetzt gerade aus meinem Fenster und ich sehe einen strahlend blauen Himmel und ich sehe weiße Berge. Ich könnte mir jetzt gerade sehr, sehr gut vorstellen, dass die Zugspitze voll wäre mit Skigästen, mit Wintersportlern, die jetzt ihrer Leidenschaft nachgehen würden.
Für die Tourismusbranche sei der Zuschauerausfall an der Skisprungschanze nur ein Nebeneffekt, so der Hotelier. Der Skiflieger Karl Geiger indessen ist froh, dass er überhaupt springen darf und findet es richtig, jetzt auf Publikum zu verzichten.
Es ist momentan einfach eine schwierige Situation. Man sieht jetzt auch wieder, die Fallzahlen steigen und alles drum und dran. Das heißt, man muss auch aufpassen. Und ich glaube, dass man das dann auch nicht einfach so ins Blaue hinein sagen kann, ja, da passiert nichts, sondern da muss man reagieren und ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind.
Karl Geiger im Beitrag von Tobias Krone. Zurück zum heutigen Geschehen, zum Biathlon im finnischen Kontiolahti. Die erste Staffel der Saison, erstes Podest für die deutschen Frauen. Einzelheiten von Thomas Kunze.
Das Podium war das Ziel, das Podium ist es geworden. Die deutsche Frauenstaffel freute sich nach einem spannenden Rennen über einen guten dritten Platz hinter Schweden und Frankreich. Bei leichtem, aber drehendem Wind waren die Schießeinlagen kompliziert, wie 12 Nachlader insgesamt deutlich zeigen. Schlussläuferin Dennis Herrmann und Co. aber reagierten gut am Schießstand und so musste keine in die Strafrunde. Auch wenn es nach dem ersten Wechsel auf Rang 7 erstmal nicht nach einem Erfolg aussah. Das Team allerdings behielt die Nerven und so kam der erste Podestplatz im ersten Staffelrennen des Winters zustande.
Wir sind voll zufrieden mit dem dritten Platz. Es ist immer wirklich ein herausragendes Ergebnis, aufs Podium zu laufen. Und sag mal, wir haben noch ein bisschen Luft nach oben. Und da werden wir jetzt die nächste Zeit noch dran arbeiten.
Bei den Männern zuvor klappte das im Verfolgungsrennen nicht ganz. Benedikt Doll freute sich zwar über seinen 5. Platz, eine echte Chance auf die Top 3, aber hatte Doll nicht. Dafür war Sebastian Samuelsson zu stark. Der Schwede siegte souverän vor dem Franzosen Fabien Claude und Johannes Tingnesbø aus Norwegen.
Heftige Schneefälle verhinderten heute das alpine Rennen der Frauen im schweizerischen St. Moritz. Der Riesenslalom der Männer in Santa Catarina konnte aber stattfinden. Bester Deutscher auf Rang 11, Alexander Schmid.
Ich habe meine Leistung gezeigt und ich werde im ersten Durchgang, bin ich echt relativ gut Sieg fahren und im zweiten Durchgang wollte ich jetzt nichts anderes machen. Nicht mehr ganz so aktiv wie der erste, aber trotzdem, von allem bin ich echt zufrieden.
Stefan Luiz schied im zweiten Durchgang aus, Sieger des Rennens Filip Subcic aus Kroatien. Keine deutschen Siege zum Auftakt des ersten Heimweltcups der Rodler im sächsischen Altenberg. Sven Herold fasst die Rennen der Frauen und der Doppelsitzer zusammen.
Keine Deutsche ist es, die ganz oben steht, sondern Tatjana Ivanova aus Russland. Direkt dahinter Nathalie Geisenberger auf dem 2. Platz. Für sie ein sehr ordentliches Ergebnis, denn ein Jahr lang war sie ja außen vor aufgrund ihrer Babypause. Das Rennen in Altenberg erst das 2. nach ihrem Comeback. Genauso lief es für Diana Eidberger, auch sie ein Jahr draußen, jetzt wieder dabei und in Altenberg auf Platz 6. Direkt vor ihr platziert Julia Taubitz auf dem 5. Rang. Und ebenfalls kein deutscher Sieg bei den Doppelsitzern. Da gewannen am Vormittag die Österreicher Stoi Koller. Auf den Plätzen 2 und 3 dann die deutschen Schlitten mit Eckart Benneken und Wendel Aalt.
Morgen dann die Männer und die Teamstaffel. Wir kommen kurz zurück in die Fußball-Bundesliga. Es ist Halbzeit im Topspiel in München zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig. Das 2:2 hat André Siems gesehen.
Das ist ein richtig starkes Fußballspiel und das liegt an beiden Mannschaften. RB Leipzig super reingekommen, 19. Minute 1:0. Nkunku nach einem Traumpass von Forsberg. Die Bayern antworteten nach einer halben Stunde 1:1. Musiala und dann 5 Minuten später Coman auf Müller, steckt durch die Innenverteidigung. Nicht da von Leipzig und Müller schiebt den Ball links vorbei an Torwart Gulacsi zum 2:1. Da war der Jubel noch nicht mal richtig vorbei, da hat es schon wieder geklingelt. Diesmal wieder auf der anderen Seite. Kluivert geschickt rechts im Strafraum der Bayern, zieht mit rechts ab. Der Ball geht links neben den Torpfosten rein. Manuel Neuer macht sich lang, kommt nicht mehr ran. Es ist wirklich ein Spiel, das alles hat. Es geht hin und her, sehr offensiv beide Teams. 2:2 zur Pause.
Passend zu diesem unentschiedenen Spieltag, damit würde der FC Bayern natürlich die Tabellenführung vor Leipzig behalten. Und Leverkusen könnte morgen der große Profiteur dieses Spieltags werden. Auch heute mehr als 23.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Der zweite Lockdown hat noch nicht den erhofften großen positiven Effekt. Die Zahlen sinken nicht. Sport ist in diesem zweiten Lockdown so gut wie gar nicht möglich. Deshalb wollen wir sprechen über die Rolle des Sports. Von Lutz Thieme, Sportwissenschaftler von der Hochschule Koblenz, bis 2019 noch Präsident des Landessportbunds Rheinland-Pfalz, wollte ich wissen, ob der Sport eigentlich in diesem Corona-Jahr mit dem jetzt zweiten Lockdown die richtigen Schlüsse gezogen hat.
Man muss erst mal sagen, dass es keine Blaupause gibt, wie man auf solche Ereignisse wie die Pandemie in diesem Jahr reagieren kann. Von daher ist es immer wohlfeil, hinterher zu sagen, das hätte man besser machen können. Insgesamt glaube ich, dass sich der organisierte Sport gut geschlagen hat. Das liegt vor allen Dingen an dem Engagement, was tatsächlich die Millionen Ehrenamtlichen heute ist, in der Nationaltag des Ehrenamtes, in den einzelnen Vereinen geleistet haben. Aber auch, das muss man auch sagen, insbesondere in Richtung Hygienemaßnahmen und Umsetzung der Hygienemaßnahmen haben die Verbände dann doch schon eine riesige Übersetzungsarbeit geleistet, nämlich das, was aus den Staatskanzleien der einzelnen Bundesländer und auch aus der Bundesebene gekommen ist, so umzusetzen, dass es verständlich ist für den Verein vor Ort. Der aber wiederum dezentrale Strukturen lassen grüßen, mit dem jeweiligen Gesundheitsamt oder dem Sportamt vor Ort dann die konkreten Bedingungen aushandeln musste. Insgesamt also hat sich der Sport gut geschlagen, aber das heißt nicht, dass man nicht aus dem einen oder anderen noch lernen könnte.
Die Einschränkungen betreffen ja vor allem den Amateursport. Da ist ja zurzeit nicht viel möglich, außer Fahrradfahren oder Joggen gehen, wo es das Wetter zulässt, alleine oder zu zweit. Hätte der DOSB in seiner Rolle noch mehr den Anwalt der Amateursportler spielen müssen in diesem Jahr?
Ja, an der einen oder anderen Stelle schon. Also die öffentliche Diskussion wurde ja sehr stark geprägt durch die Ligen, einmal die Fußball-Bundesliga und natürlich dann auch die Liga-Vereine. Und der DOSB hat ja versucht, deutlich zu machen, dass der Sport Teil der Lösung und nicht Teil des Problems ist, insbesondere dann im Vorfeld des zweiten Lockdowns. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich gefruchtet hat, weil die Strategie ja immer ist, darauf hinzuweisen, wie wichtig Sport für die Gesundheit ist, wie wichtig Sport ist, um beispielsweise Kinder, Jugendlichen einen Ausgleich zu sitzenden Tätigkeiten zu liefern. Ich finde, da muss der Sport durchaus selbstbewusster auftreten. Wir sind Teil des Lebens von vielen Menschen und so wie die Kultur gesagt hat, ohne Kultur wird es still, wird es eben ohne Sport grau. Und diese Verzweckung des Sports scheint mir dann kein durchschlagendes Argument zu sein, um gleich behandelt zu werden wie andere Bereiche, die dann eher in Richtung Industrie, in Richtung auch Unterhaltungsindustrie, wenn man jetzt sogar den Profisport nimmt, wenn es also in diese Richtung geht.
Aber was wäre denn dann der richtige Ton gewesen, den man hätte anschlagen müssen? Ich meine, immerhin ist es dazu gekommen, dass es jetzt auch wieder Aussagen gibt, wie zum Beispiel von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der sagt, wenn was geöffnet wird, irgendwann in der Zukunft, dann sind Kultur und Sport das Erste, was geöffnet werden muss.
Ja, also das kann man ja auch nur unterstützen und es ist auch eine offene Frage, ob denn tatsächlich eine andere Art der Ansprache auch besser geklappt hat. Das verweist ja darauf, dass wir uns im organisierten Sport Gedanken machen müssen, welche Rolle wir denn innerhalb der Gesellschaft tatsächlich spielen und wie wir diese Rolle dann auch immer wieder neu interpretieren und immer wieder verdeutlichen. Insbesondere dann auch zu den Menschen, die vielleicht ein bisschen sportunaffiner sind und zu denen, die ja dann auch die politischen Entscheidungen treffen. Und es war ja durchaus auch so, dass der organisierte Sport gehofft hatte, vom zweiten Lockdown nicht ganz so betroffen zu sein, wie er dann doch betroffen wurde. Und es wurde ja dann beispielsweise auch immer auf die Möglichkeit des Schulsports verwiesen, der ja stattfinden konnte, während der Sport in den Vereinen nicht stattfinden konnte. Aber auf der anderen Seite konnte der Nachwuchsleistungssport und der Leistungssport wiederum stattfinden, was dann auch nochmal eine Differenzierung innerhalb des organisierten Sports nach sich gezogen hat.
Inwieweit würden Sie denn sagen, hat die Lobbyarbeit, die der DOSB geleistet hat, dann am Ende gefruchtet und ist sozusagen das auch der richtige Weg gewesen, den der DOSB da eingeschlagen hat mit der Art von Lobbyarbeit, die man da getan hat?
Also schwer zu beurteilen. Wenn ich Kritik äußern müsste, dann würde ich als erstes ansetzen in dem Blick auf das genannte Volumen, was an Finanzmitteln zur Verfügung gestellt werden müsste. Das hätte man durchaus differenzierter betrachten können, eigentlich auch müssen. Also an der Stelle müsste man im Nachhinein nochmal schärfen. Und das Zweite ist eben, man hätte aus den Hygieneanforderungen heraus auch Konzepte in den Zwischenlockdown-Phasen entwickeln können, die es dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle ermöglicht hätten, auch den Vereinssport parallel sozusagen zum Schulsport zu ermöglichen. Also ich denke mal dann auch an Angebote, die in offenen Ganztagsschulen dann stattfinden könnten, wo es das Argument nicht gibt, dass es eine Vermischung der einzelnen Kohorten, die sowieso schon zusammengekommen sind, gegeben hätte. Das ist aber wirklich Kritik auf hohem Niveau. Insgesamt glaube ich,
haben das die Verbände und insbesondere die Vereine vor Ort, die ja die Hauptlast getragen haben, sehr, sehr ordentlich gemacht. Und ja, da kann man wirklich auch nur dankbar sein, dass sich dann so viele Ehrenamtler gefunden haben, die ihren Verein weiter am Leben gehalten haben.
Das heißt, Sie würden sagen, der organisierte Sport hat da eine Rolle gefunden, die durchaus den richtigen Ton und die richtige Kommunikation getroffen hat in diesem schwierigen Jahr?
Also im Großen und Ganzen gesehen, ja. Wie gesagt, dann kann man sicherlich über das eine oder andere immer noch diskutieren. Das sollte man auch hinterher diskutieren. Und insbesondere müsste man dann auch mit ein bisschen Abstand mal hinschauen, an welcher Stelle denn Dinge gut gelaufen sind, an welcher Stelle denn Dinge nicht so gut gelaufen sind und was das für die Systemkomponente des organisierten Sports dann wirklich an Folgen hat. Also operativ beispielsweise hat man eine große zeitliche und qualitative Unterschiede bei der Erstellung der Hygienekonzepte gesehen durch die einzelnen Spitzenverbände. Warum ist das so? Warum schaffen das einige Spitzenverbände besser, andere Spitzenverbände nicht so gut? Warum ist beispielsweise die Idee einer DOSB-App, die dann zählt, wie viele Menschen an welchen Orten sind, letzten Endes begraben worden? Warum hat das so lange gedauert? Warum sind dort weniger komplexe Lösungen viel schneller an die Sportvereine herangetragen worden und von diesen aufgegriffen worden? Strategisch, ja, ist die Lobbyarbeit dann tatsächlich mit der Nennung der hohen Zahlen an Forderungen, an finanziellen Forderungen, würde man das wieder machen oder würde man gegebenenfalls was anderes machen? Man kann auch noch darüber nachdenken, strategisch auch zu schauen, ich hatte es angedeutet, wie ist denn die Verankerung des Sports auch in Richtung anderer Bereiche? Müssen wir danach justieren als organisierter Sport oder eben nicht? Also strategisch und auf operativer Ebene müsste man mit Blick zurück sich wappnen und gegebenenfalls dann eben auch die eigenen Strukturen hinterfragen, die ja durch Corona einen großen Schub bekommen haben. Stichwort Digitalisierung. Keiner hätte sich wohl vorstellen können, wenn der Vorschlag gekommen wäre, eine DOSB-Mitgliederversammlung oder eine Mitgliederversammlung der Spitzenverbände digital durchzuführen. Das wäre vor anderthalb Jahren noch auf große Ablehnung und große Skepsis gestoßen.
Im Deutschlandfunk der Sportwissenschaftler Lutz Thieme von der Hochschule Koblenz. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Wir haben ja auch über den DOSB gesprochen, weil der Dachverband heute seine Mitgliederversammlung ausgerichtet hat. Wichtigstes Thema natürlich die Pandemie und die Konsequenzen daraus. Ann-Kathrin Rose fasst zusammen.
Die Angst vor den Folgen der Corona-Pandemie ist groß, auch im organisierten Sport. Das hat Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, betont. Aktuell würden sich deshalb viele Verbände um ihre Existenz sorgen, sagte Hörmann auf der digitalen Mitgliederversammlung. Noch seien die Folgen der Pandemie zwar nicht absehbar, klar aber sei, schon jetzt gäbe es neben finanziellen Einbußen einen deutlichen Rückgang der Mitgliederzahlen. Und viele Menschen hätten angesichts der weltweiten Pandemie weniger Kraft für ein Ehrenamt. Hörmann warnte deshalb davor, dass der Sport aus der Krise geschwächt und weniger vielfältig hervorgehen könnte und appellierte an die Politik, bei den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie mit Augenmaß vorzugehen.
Darüber wollen wir jetzt sprechen. Marina Schweizer aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion hat die Mitgliederversammlung für uns heute digital verfolgt. Frau Schweizer, welchen Eindruck hatten Sie denn von dieser DOSB-Mitgliederversammlung, die es ja zum ersten Mal digital gegeben hat?
Also der Rahmen war außergewöhnlich. Drei Personen in Frankfurt auf einem Podium. Der DOSB-Präsident Alfons Hörmann, die Vorstandsvorsitzende und der Hauptstadtbüroleiter. Und die Vorstände waren vor Ort. Alle weiteren Wortbeiträge kamen sozusagen aus den Außenstellen. Also diesmal formal und schnell durchgezogen. Aber auch gut und reibungslos hat das Ganze funktioniert. Bis auf die Tatsache vielleicht, dass am Anfang ein mehrminütiger Einstimmungsfilm eingespielt wurde, dessen Bild aus rechtlichen Gründen nicht zu sehen war. Da fragt man sich als Zuschauerin, wozu es diesen Film gab. Aber das ist nur eine Petitesse. Inhaltlich das Ganze den Eindruck von Business as usual, würde ich sagen, erweckt. Es wurde zwar viel über die Pandemie gesprochen, aber der inhaltliche Rahmen war der gleiche wie immer. Tenor, Schulterschluss mit der Bundespolitik. Das Innenministerium ist ja Geldgeber für den Spitzensport. Dann gab es den Ruf, wie in jedem Jahr, nach mehr Geld und auch viel Eigenlob für die getane Arbeit.
Das Geld sprechen Sie schon an, das ist ja gerade in diesen Pandemiezeiten ein besonderes Thema, aber auch eines, das ganz schwer nachzuverfolgen ist. Zum Beispiel bei der Frage, wem geht es jetzt wirklich schlecht im Sport? Hat da der heutige Tag Klarheit gebracht?
Also es gibt zwei große Fragezeichen. Ich spreche jetzt mal das erste an. Da geht es um die Datengrundlage, um gesichert sagen zu können, wie schwer der Sport in Deutschland finanziell betroffen ist, absehbar betroffen sein wird. Alfons Hörmann, der DOSB-Präsident, verweist da auf Umfragen im deutschen Sport.
Wir sorgen uns sehr um die Vielfalt von Sport Deutschland. Denn die Pandemie bedroht große Teile des Sports in ihrer Existenz. Zum Ende kommenden Jahres geht die Hälfte unserer Mitgliedsorganisationen von einer grundsätzlichen Gefährdung ihrer Existenz aus.
Man muss dazu sagen, da geht es darum, wer sich wie gefährdet fühlt. Knapp 55% der Befragten dieser in Auftrag gegebenen Umfrage bei Verbänden geben an, eventuell gefährdet zu sein. 18% stark oder sehr stark gefährdet. Das ist das Thema Prognosen. Also da ist vieles unklar. Klar ist, es gibt mehr Geld vom Bund. Da ist das Bundesinnenministerium ja schon in einer Tradition aufgetreten. Heute in Person des Staatssekretärs Stefan Mayer. Der hat verkündet, man mache alles, um die Strukturen des Sports zu erhalten.
Dass wir im kommenden Jahr wieder einen Rekordsporthaushalt haben werden. Mit knapp 291 Millionen Euro. Wenn ich dann die zusätzlichen Mittel für das Corona-Hilfen-Profisportprogramm dazuzähle und die Restmittel, die aus diesem Jahr übertragbar sind, dann stehen im kommenden Jahr ungefähr 600 Millionen Euro seitens des Bundes für den Sport unmittelbar zur Verfügung. Und ich glaube schon, dass sich dies durchaus auch sehen lassen kann.
Diese angesprochenen Corona-Hilfen-Profisport, die werden verlängert bis Mitte kommenden Jahres und noch aufgestockt. Also da können zum Beispiel bei Profivereinen aus dem Handball oder Volleyball bis zu 90% der Zuschauereinnahmen und ungedeckte Fixkosten übernommen werden. Über die genaue Höhe, und das ist nicht das erste Mal, hat es dann noch Verwirrung unter uns Journalistinnen und Journalisten gegeben, weil da unterschiedliche Rechengrundlagen kommuniziert wurden. Der Deutsche Olympische Sportbund geht von insgesamt 270 Millionen Euro aus. Der Bund als Zahlmeister, das einfach ein Thema, das sich auch durch die letzten Jahre gezogen hat. Da muss ich dann dazu sagen, auch was die Sportstätten-Sanierung angeht. Das war ja ein Plan, der im vergangenen Jahr versprochen wurde für den Breitensport. Da gibt es jetzt das große Programm und heute wurden da auch nochmal Zahlen genannt vom Staatssekretär. Bis Ende 2024 sollen da bis zu 640 Millionen Euro zur Sportstättensanierung für den Breitensport dazukommen.
Es ging aber natürlich nicht nur um die Pandemie und die Auswirkungen. Man hat sich ja auch einen Stufenplan zur Prävention und zum Schutz vor sexualisierter Gewalt verordnet. Wie hoch würden Sie diese Priorität einschätzen?
Die ist inzwischen hoch, das kann man zumindest für den Dachverband so sagen. Der Präsident hat zum Beispiel mit diesem Thema heute seine Rede begonnen. Darin sieht man zumindest formal eine gewisse Priorisierung. Dieses Stufenmodell, das Sie ansprechen, das sieht vor, dass Verbände bis spätestens Ende 2024 vorgegebene Schritte eingeleitet haben müssen. Darunter fallen zum Beispiel, dass Verbände AnsprechpartnerInnen benennen müssen, dass sie Personal überprüfen müssen durch Einsicht in das erweiterte Führungszeugnis und dass Prävention Thema bei der Ausbildung ist und so weiter. Es ist schon über die vergangenen Monate deutlich geworden, dass sich da jetzt etwas tut und die deutsche Sportjugend, die hat da eine entscheidende Rolle bei der Ausgestaltung gespielt. Was allerdings schon noch erstaunt, ist der Hinweis darauf, dass nach all den Jahren, in denen sexualisierte Gewalt im Sport inzwischen auch in den Medien, in der Sportpolitik Thema ist und war, dass es da offenbar immer noch Verbände gibt, die sich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Das seien die Verbände, die jetzt noch 4 Jahre Zeit haben. Andere seien da schon weiter und die dürften kürzer Zeit brauchen, um den Plan umzusetzen.
Werte des Sports bleiben Richtschnur in der Pandemie. Das hat der DOSB selbst über die Dokumentation dieser Mitgliederversammlung geschrieben. Wie hat er das heute durchscheinen lassen?
Zunächst einmal rhetorisch. Das hat man ganz am Anfang gemerkt, dieses Thema Werte. Das wollte man unbedingt auch so benennen. Tatsächlich haben die Werte hauptsächlich in finanzieller Form eine Rolle gespielt. Das Gebeuteltsein in der Corona-Krise und der Ruf nach Geld, das hat sich durchgezogen. Allerdings war es tatsächlich so, dass der DOSB-Präsident dann später in der Pressekonferenz auf das Stichwort Werte angesprochen wurde und auf die Situation in Belarus. Der belarussische Präsident Lukaschenko ist ja nicht nur politisch der Präsident, sondern er ist der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees vor Ort. Und da hat sich, Stichwort Werte, Alfons Hörmann sehr klar geäußert.
Dass Lukaschenko als NOK-Chef im Grunde nur schwer oder ich gehe einen Schritt weiter und sage, im Grunde nicht zu akzeptieren ist und dass es aus Sicht des Sports eine schwer zu verdauende Pille ist, dass jemand, der so agiert, in einer nationalen Führungsposition, einer nationalen olympischen Organisation an der Spitze steht.
Er sagte dann, wir haben dort ein Problem und zwar ein großes, auch wenn er im gleichen Atemzug verdeutlicht, dass das alles jetzt nicht in seiner Macht liege.
Die Einschätzung von Marina Schweizer zur DOSB-Mitgliederversammlung. Sie finden das alles auch noch einmal ausführlich aufbereitet bei uns im Netz. deutschlandfunk.de/sport. Und während das Gespräch lief, hat Emil Forsberg in der 48. Minute das 3:2 für RB Leipzig auswärts beim FC Bayern München erzielt. Und wir machen weiter mit einer Weltmeisterschaft, die in der kommenden Woche ansteht. Die erste WM im E-Cycling, also im online verbundenen Radsport. Die Rennräder stehen zu Hause auf der Rolle. Wie das geht, wie sich E-Cycling vom klassischen Straßensport unterscheidet und wer aus deutscher Sicht Aussichten auf WM-Medaillen hat, davon berichtet Tom Mustroff.
So klingt es derzeit in vielen Wohnzimmern und Garagen. Ganz zur Freude von Tim Böhme.
Also naturgemäß sehe ich natürlich das Potenzial als riesig an, was im E-Cycling steckt.
Böhme ist Digital Head Coach des Bundes Deutscher Radfahrer. In dieser Funktion hat er die German Cycling Academy aufgebaut. Sie organisiert auf der Plattform Swift einen regen Trainings- und Wettkampfbetrieb. Auch die Radbundesliga wurde dank der German Cycling Academy in diesem Pandemiesommer virtuell ausgetragen. Man zog sich zu Hause in seinen sogenannten Pain Cave, seine Höhle der Leiden, zurück. Das heißt in den Raum, in dem sich ein Rollentrainer befand, der mit dem Internet verbunden war. Auf einem Monitor konnte man seinen eigenen Avatar sehen, der gegen andere Avatare auf virtuellen Strecken kämpfte. Und weil man dabei ganz real mächtig schwitzte, stellten viele Teilnehmer einen Ventilator zur Kühlung vor sich auf.
Die Indoor-Rolle wurde zum Smart-Trainer. Die weiße Wand wurde zum Screen.
Beschreibt Böhme die Wandlung vom klassischen Rollentraining zum virtuellen Trainings- und Wettkampfbetrieb. Böhme sieht eine ganz neue Radsportdisziplin entstehen, mit Vereinen und Communities, mit Rennen und Trainingsplattformen sowie einer förmlich explodierenden Soft- und Hardware-Szene.
Man sieht eine rasante Entwicklung, was zum einen die Software angeht. Es gibt immer mehr Wettbewerber. Neben Zwift, der primären Plattform, wo sich momentan eigentlich alles tummelt, wo auch die WM ausgetragen wird, bis hin zu den ganzen Hardware-Geräten, den sogenannten Smart-Trainern, die sich mit dem Internet quasi verbinden und dadurch ein Fahren draußen nachsimulieren.
Gegenwärtig bereitet Böhme die deutschen Nationalmannschaftskader-Athleten auf die virtuelle Rad-WM vor. Die wird von der UCI, dem Weltverband des Radsports, organisiert. Mit dabei ist Jason Osborne. Den 26-jährigen Mainzer kannte man bisher vor allem als Ruderer. Im Leichtgewichtszweier wurde er kürzlich Vize-Europameister in Polen. Analog auf dem Wasser unterwegs, trainiert er zusätzlich viel auf der Radrolle und hat sogar schon digital die sogenannte Alpe du Swift gewonnen. Ein virtuelles Rennen hoch nach L'Alpe d'Huez, dem legendären Radsportgipfel in den französischen Alpen. Er lockt vom Trainingslager der Ruderer in Portugal in die E-Cycling-WM ein.
Ja, also ich denke, dass ich durchaus gute Chancen habe, habe mich zumindest körperlich jetzt ganz gut darauf vorbereitet. Ja, wie es jetzt alles an dem bestimmten Tag laufen wird, kann man immer schwer vorhersagen. Ist auf jeden Fall kein mega komplexer Kurs und ja, ist für jeden möglich, da zu gewinnen, sage ich mal so. Jetzt vom reinen Sprinter bis zum Bergfahrer ist da alles drin. Deswegen, ja, ich lasse es einfach auf mich zukommen.
Der Kurs ist etwa 50 Kilometer lang, ein virtueller Wüstenkurs mit kleineren Bergen. Osborne weiß als erfahrener E-Cycler, dass es nicht nur auf die reine Beinkraft, sondern auch auf Kenntnis der Algorithmen der virtuellen Plattform ankommt.
Der Algorithmus von Swift ist ja echt auch so eine Sache für sich. Also das ist quasi die ganzen Swifter, die alle schon Rennen fahren, die kennen sich damit aus. Die wissen, an welchen Stellen man antreten muss, an welchen Stellen nicht. Die sind mit dem Kurs natürlich total vertraut und kennen da wirklich jede Stelle, die wichtig ist.
Das verleiht erfahrenen virtuellen Rennfahrern auch Vorteile gegenüber Straßenprofis wie Rigoberto Urán. Der frühere Tour de France Zweite und Vize-Olympiasieger des Straßenrennens von 2012 ist auch bei der virtuellen WM gemeldet. Böhme sieht im virtuellen Radsport nicht nur einen Zusatz, sondern eine ganz neue Disziplin.
Es ist von den physischen Anforderungen her ein spezielles Anforderungsprofil. Bergab wird zum Beispiel getreten, was im Straßenradsport und in allen anderen Radsportdisziplinen nicht der Fall ist. Insgesamt werden hohe Anforderungsprofile an den maximalen Power-Output über 20 bis 30 Sekunden gefordert.
Das heißt, bei aller Ausdauer müssen E-Racer im Radsport äußerst explosiv sein. Am 8. und 9. Dezember wird man wissen, welche Männer und Frauen dies am besten beherrschen und ob Straßenradprofis eine Chance haben werden.
Der Bericht von Tom Mustroff. Ohne Lewis Hamilton, der in Quarantäne ist, gibt es auch an diesem Wochenende noch ein Formel-1-Rennen. Ohne Lewis Hamilton heißt auch, jemand anderes steht ausnahmsweise mal auf der Pole-Position. Wer? Das weiß Jens Wolters.
Auch wenn der Dauerweltmeister fehlt, farbentechnisch bleibt alles beim Alten in der Formel 1. Corona-bedingt muss Lewis Hamilton an diesem Rennwochenende zuschauen und trotzdem zweimal Silber ganz vorn im Qualifying von Bahrain. Mercedes-Pilot Valtteri Bottas war der schnellste. Startplatz 2 holte sich dann schon Hamiltons Ersatzmann George Russell. Dahinter dann im Red Bull der Niederländer Max Verstappen vor Ferrari-Mann Charles Leclerc. Dessen Teamkollege Sebastian Vettel hatte mal wieder früher Feierabend und schaffte es nicht ins letzte Qualifying-Drittel. Er startet von Position 13 aus ins Rennen.
Morgen dann ab 18.10 Uhr das Rennen in Sport am Sonntag. Geht es ausführlich noch einmal um Mick Schumacher und seinen Start in der kommenden Saison in der Formel 1. Und wir kommen jetzt in Sport am Samstag nochmal zum Fußball zurück. Der Hamburger SV ist auch in dieser dritten Zweitligasaison seit dem Abstieg in eine Krise gerutscht. Das 0:1 heute zu Hause gegen Hannover war schon die dritte Pleite in Folge. Alexander Bleik.
Das Tor des Tages erzielte Hannovers Stürmer Hendrik Weidand schon in der 13. Minute. Sein Treffer bescherte 96 die ersten Auswärtspunkte der Saison. Der HSV spielte nach einem frühen Platzverweis von Sonny Kittel mehr als eine Stunde in Unterzahl. Trotzdem hatten die Gastgeber in der zweiten Halbzeit eine Fülle guter Torchancen. Doch fehlende Konzentration und ein glänzender Gästetorwart Esser verhinderten einen Treffer. Hannovers Auswärtssieg war glücklich.
Der HSV rutscht damit in der Tabelle auf Rang 4 und auch der bisherige Tabellenführer Kräuter Fürth musste heute Punkte liegen lassen. Vom 0:1 gegen Heidenheim meldet sich Florian Hecht.
Heidenheim deckte im Mittelfeld aggressiv und hauteng, nahm Seguin und Ernst so gut wie aus dem Spiel. Trotzdem hatten die Fürther ein, zwei Möglichkeiten, aber weder Ernst noch Green brachten den Ball über die Linie. Anders Heidenheim. Nach Ballverlust von Julian Green reichten drei Ballkontakte und Norman Teuerkopf machte den entscheidenden Treffer aus 10 Metern Mittelstürmerposition. Und der Gast hätte nachlegen können, aber Fürths Torwart Sascha Burchardt war auf dem Posten, musste aber trotzdem nach 5 Siegen in Serie als Verlierer vom Platz.
Nach 3 sieglosen Partien wieder gewonnen hat Aufsteiger Eintracht Braunschweig 2:1 gegen St. Pauli. 1:2 endete die Partie Osnabrück gegen Karlsruhe. Welchen Wert besitzt das Ehrenamt im Amateurfußball für die Gesellschaft? Diese Frage hat der DFB in einer wissenschaftlichen Studie erstmals beantworten lassen. Allerdings ist er bei der Vorstellung auch schuldig geblieben, wie der Amateurfußball zukünftig besser begleitet werden könnte durch den Verband. Denn dieser fühlt sich schon seit langem im Stich gelassen.
Der wertvollste Kader der Welt. 1,6 Millionen Ehrenamtliche und 2,2 Millionen aktive Spielerinnen und Spieler im Amateurfußball erwirtschaften 13,9 Milliarden Euro für das Gemeinwohl in Deutschland.
So heißt es in einem Trailer des DFB zu einer wissenschaftlichen Studie, die der Verband in Auftrag gegeben hat, um die soziale und ökonomische Wertschöpfung durch den Amateurfußball zu ermitteln. DFB-Präsident Fritz Keller hat unter der Woche diese sogenannte Sozialrendite erläutert.
Die Leistungen wurden erbracht mit 2,61 Milliarden im sozialen Bereich. 5,73 Milliarden direkte Beiträge in die Wirtschaft. 5,6 Milliarden Einsparungen im Gesundheitsamt mit einer gigantischen Summe von 13,9 Milliarden insgesamt. Und das sind einfach Zahlen, die haben mich praktisch vom Hocker gerissen.
Neu sind diese Erkenntnisse, die der DFB präsentiert hat, allerdings nicht. Neu ist die Höhe der Summe. Diese vor Corona erhobenen Zahlen aus der Saison 2018-2019 sollen also zeigen, wie sehr der Amateurfußball nicht nur direkte wirtschaftliche Effekte hatte, sondern darüber hinaus Kosten sparte. Als Folge positiver Sozialeffekte und durch die Stärkung der Gesundheit in der Gesamtbevölkerung. Wissenschaftlich begleitet hat diese Studie Pamela Wicker. Die Sportwissenschaftlerin von der Universität Bielefeld betont,
dass Sport und Fußball eine positive Wirkung auf den Bildungserfolg haben und auch auf die Arbeitsmarktsituation. So Aspekte wie ein strukturierter Tag, systematisches Training auf ein Ziel, Teamarbeit, Ausdauer, weitermachen und aufstehen nach Niederlagen und auch sich konzentrieren können, die eben nicht nur im Sport und im Fußball von Bedeutung sind, sondern diese Fähigkeiten helfen auch in der Bildungsschiene und auf dem Arbeitsmarkt.
Ehrenamtlich aktiv sind im Amateurfußball über 1,5 Millionen Menschen. Gerade die rund 150.000 Vereinsvorsitzenden tragen viele Probleme mit sich rum, die sich vor allem um die finanzielle Ausstattung der Vereine drehen. Wie zum Beispiel beim FT Gern aus München, dem Heimatverein Philipp Lahms. Der ehrenamtliche Vorsitzende Michael Franke hat schon vor 2 Jahren im ARD-Magazin Plus Minus Alarm geschlagen.
Wir schicken regelmäßig Kinder weg und das ist natürlich was, was einem wirklich wehtut, wenn man sich vorstellt, ein kleines Kind, das gern Fußball spielen möchte oder sich überhaupt bewegen möchte, was ja schon mal positiv ist. Und wir müssen dann sagen, ja, geht leider nicht. Und wir können nicht mal sagen, geht zum anderen Verein nebenan, weil die gleiche Situation haben.
Schon lange knirscht es gewaltig zwischen den Amateuren und dem DFB. Viele fühlen sich vom Verband mit ihren Problemen alleingelassen. Durch die Corona-Krise hat sich dies noch einmal verstärkt, denn die Amateurvereine kämpfen zurzeit wie so viele ums Überleben.
Momentan ist es halt leider Gottes so, dass es dem Verein nicht gut geht. Und das Ziel der Vorstandschaften von uns allen ist es, dass einfach der Fortbestand des Vereins fortgeführt wird.
Erzählt Christian Tremel vom VfL Frohnlach, dessen Verein erst im letzten Jahr 100 Jahre alt wurde.
Und es wäre eine Sünde, eine Schande, wenn man den einfach so vor die Hunde gehen lassen würde. Ne? Letztendlich, wenn man sich hier umsieht, ist ja auch eine Anlage da, die sehenswert ist. Die muss allerdings natürlich auch erhalten und gepflegt werden. Und es sind viele Bereiche, wo letztendlich finanzielle Kosten notwendig sind. Und dafür ist das Geld natürlich dringend notwendig.
Geld, das durch den sogenannten Grundlagenvertrag zugesichert wird, durch den der Profi den Amateurfußball eigentlich finanziell unterstützt. Doch der ist schon lange in der Kritik. Vor allem durch diverse Nebenabsprachen zwischen Deutscher Fußballliga DFL für die Profis und dem DFB, der den Amateurfußball dabei vertritt. Diese Zusatzvereinbarung zum Vertrag müsse eindeutig als Förderung der Profis und zu Lasten des Amateurfußballs eingeordnet werden, schrieb die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main in einem bemerkenswerten Fazit, als sie sich mit einer Strafanzeige zum Vertrag beschäftigen musste. Für den ehrenamtlichen Vorstand Michael Franke vom FT Gern ist klar, dass sich die Amateurvereine um solche Fragen nicht auch noch kümmern können und andere in der Pflicht sind.
Wir befassen uns damit, ob die Wasserhähne noch funktionieren, ob die Heizung funktioniert, ob die Flutlichtlampe ausgetauscht werden muss. Und darüber hinaus noch, über Verbandsthemen Gedanken zu machen, ist schlicht nicht möglich.
Aber wie kann auf der einen Seite der Wert der Amateure so in den Himmel gelobt werden und auf der anderen Seite kein Bewusstsein für diese Nöte vorherrschen? Direkte Finanzspritzen des Verbands an die Clubs lehnt DFB-Präsident Keller mit Blick auf das Steuerrecht ab. Der DFB, selbst eingetragener Verein, will seine Gemeinnützigkeit nicht riskieren.
Wir haben Steuerrecht. In der Gemeinnützigkeit sind einfach solche Geschenke nicht erlaubt. Ganz einfach. Das ist so. Und ich glaube, wir müssen Lobbyarbeit für die machen. Und das ist nicht schön und gut, sondern das ist äußerst wichtig.
Der DFB hat nun mit Hilfe seiner eigenen Studie den Wert des Amateurfußballs erkannt. Dessen Sorge und Nöte bleiben für den Verband aber weiterhin größtenteils außen vor.
Berichtet Thorsten Poppe. Auf den Tag genau vor 27 Jahren holten die deutschen Handballerinnen den Europameistertitel in Norwegen gegen Dänemark. Heute ging es bei der EM in Dänemark gegen Norwegen und da gab es eine ziemlich heftige Niederlage, über die Thorsten vom Wege berichtet.
Mit 23:42 ging die zweite Vorrundenpartie gegen Norwegen mehr als deutlich verloren. Und eigentlich hätte man das Spiel auch schon nach 20 Minuten beenden können. Da führte der Favorit gegen die DAB 7, die übrigens wieder vom etatmäßigen Bundestrainer Henk Groner gecoacht wurde, der nach überstandener Covid-19-Erkrankung zum Team stoßen durfte, bereits mit 19:10. Das Angriffsspiel der Deutschen war bis dahin passabel, in der Abwehr jedoch klafften große Lücken. So stand es zur Pause 14:22 aus deutscher Sicht und nach dem Wechsel wurde es noch schlimmer. Jetzt bekam auch der Angriff Probleme, schaffte im zweiten Spielabschnitt nur 9 Tore, sodass der Titelfavorit aus Skandinavien weiter davonzog.
Und im Fußball-Bundesliga-Topspiel zwischen Bayern München und RB Leipzig, das am Ende von Sport am Samstag steht, es weiter 2:3. Gespielt sind 67,5 Minuten. Den Spielbericht dann später in Sport aktuell. Bis dahin noch einen schönen Abend, sagt Matthias Frieber.